SRF 2 Kultur. Kontext. Mit Monika Scherrer.
Was ist Völkerrecht? Ganz einfach. Die rechtlichen Verpflichtungen von Staaten untereinander, damit ein transnationales Miteinander überhaupt möglich ist. Doch was bedeutet das genau, wenn die SVP nun Landesrecht über Völkerrecht stellen will, mit der Initiative «Schweizer Recht statt fremde Richter»? Was heißt das konkret und wovon reden wir überhaupt, wenn wir von Völkerrecht sprechen? Dazu der heutige Kontext von Raphael Zehnder. Völkerrecht beschränkt die Souveränität, beschränkt die Unabhängigkeit von Staaten. Die Schweiz zum Beispiel gehört rund 100 internationalen Organisationen an und hat ungefähr 5000 Staatsverträge abgeschlossen. Völkerrecht? Ein großer, ein schillernder Begriff, in dem sich Geschichte, Politik und Kultur spiegeln. Wir schauen deshalb in rund einer halben Stunde auch nach China und in die USA und fragen, wie diese Großmächte internationales Recht gewichten. Zuerst aber interessiert uns unser eigenes Land. Die Schweiz ist ein kleines Land, das ohne den europäischen Binnenmarkt weder wirtschaftlich noch kulturell überleben könnte. Gleichzeitig will die Schweiz, wie jeder andere Staat, seine politische Selbstständigkeit bewahren. Ohne die Nachbarn, ohne Europa geht es nicht. Doch was tun, damit man in den europäischen Strukturen nicht untergeht? Wir fragen das die Professorin für Europarecht Christa Tobler. Raphael Zehnder hat mit ihr gesprochen.
Länderübergreifendes Recht ermögliche schlicht eine bessere Zusammenarbeit, sagt Christa Tobler, denn
allgemein ist es so, dass Europa ein kleiner Kontinent ist, der aus relativ vielen Ländern besteht. Und es ist, glaube ich, in der heutigen verflochtenen, vor allem auch Wirtschaftssituation, ist es schwierig, nur ganz für sich alleine zu bestehen.
Die Schweiz gehört rund 100 internationalen Organisationen an, etwa der UNO, der WTO und der OECD. Über solche globalen Verpflichtungen der Schweiz wird wenig diskutiert, über die europäischen dagegen oft und heftig. Warum?
Ich glaube, im europäischen Umfeld ist es eben so, dass man vor allem mit den Nachbarn verflochten ist. Und aus diesem Grund sind die europäischen Themen für uns besonders wichtig.
Beispiel 1, die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK. Durch die Schweiz unterzeichnet Ende 1972, in der Schweiz in Kraft seit Ende 1974. Die EMRK enthält die klassischen Freiheits- und Menschenrechte, etwa das Recht auf Leben, das Verbot der Folter, der Sklaverei und der Zwangsarbeit, das Recht auf Freiheit und Sicherheit, das Recht auf ein faires Verfahren und auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Freiheitsrechte wie die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit, das Recht auf wirksame Beschwerde, auf Bildung und auf freie Wahlen, die Abschaffung der Todesstrafe und das Diskriminierungsverbot.
Warum braucht es diese Konvention?
Ich glaube, es ist eine zivilisatorische Errungenschaft und es ist eine typisch europäische Errungenschaft. Natürlich gibt es auch weltweite anerkannte Menschenrechte, das ist richtig, aber die europäischen sind auf unseren Kontinent zugeschnitten. Sie sind übrigens auch stärker in der Durchsetzbarkeit.
Durchgesetzt werden diese Rechte durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. An ihn können sich Einzelpersonen wenden, wenn sie in ihrem Land die Rechtsmittel ausgeschöpft haben. Der Gerichtshof kann einem Staat etwa Schadenersatzzahlungen auferlegen. Auch die Schweiz hat der Menschengerichtshof schon verurteilt. Gemessen an der Gesamtzahl inländischer Gerichtsurteile allerdings sehr selten. Die Schweizer Justiz funktioniert also, europäisch bestätigt, gut. Nun sind die Menschenrechte ja in der Bundesverfassung garantiert. Wozu also zusätzlich eine europäische Menschenrechtskonvention?
Ich glaube, man wollte eben auch ein gemeinsames Instrument haben, das Europa definiert mit seinen Werten und mit seinen Rechten. Und genau dafür dient diese Konvention. Das ist eine Konvention des Europarates. Das hat ja nichts zu tun mit der Europäischen Union. Das ist eine eigenständige Organisation. Und die Schweiz gehört dazu und zählt sich dazu, wie fast alle anderen europäischen Länder. Wir wären in einer merkwürdigen Gruppe, ehrlich gesagt, wenn wir nicht dabei wären.
Nämlich allein mit Weißrussland und dem Vatikan. Die Schweiz habe bewusst entschieden, zu dieser europäischen Wertegemeinschaft gehören zu wollen. Die EMRK wurde im Rahmen des Europarats ausgearbeitet und 1950 von 10 Staaten unterzeichnet. 5 Jahre nach dem Großen Krieg, der weite Teile Europas in Schutt und Asche zurückließ. Nachteile sieht Christa Tobler im Beitritt der Schweiz zur EMRK nicht. Rechtsnationale Kreise fragen jedoch, ob in Gestalt des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte fremde Richter über Schweizer Recht befinden sollen.
Also zum ersten einmal organisieren wir unsere eigene Gerichtsbarkeit immer noch so, wie wir das gut finden. Daran ändert sich ja überhaupt nichts. Und zum Zweiten würde ich den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg zu allerletzt als fremde Richter bezeichnen. Das ist ein gemeinsames Gericht einer gemeinsamen Organisation, zu der wir gehören. Und wir haben sogar unsere eigene Vertretung in diesem Gericht. Wir sind dabei. Was daran fremd sein soll, ist mir persönlich völlig unklar.
Ein weiterer Einwand: indem die Schweiz internationale Verträge eingeht, gibt sie Kompetenzen ab und kann nicht selbst frei entscheiden.
Man kann sagen, jetzt handeln wir zusammen, wir üben Kompetenzen, Souveränität gemeinsam aus. Man kann auch sagen, man gibt etwas weg. Das ist vielleicht eine Frage der Perspektive. Ich würde jetzt vor allem bei der Menschenrechtskonvention, wo es nicht wirklich um Kompetenzen geht, sondern um einen gemeinsamen Mindeststandard von Rechten, da würde ich nicht davon sprechen, dass wir Kompetenzen abgegeben haben.
Beispiel 2, die bilateralen 1 zwischen der Schweiz und der EU. Durch Volksabstimmung in der Schweiz, angenommen im Jahr 2000, in Kraft seit Mitte 2002. Die bilateralen 1 sind vor allem ein Marktöffnungsabkommen. Technische Handelshemmnisse werden verringert, die Produktezulassung wird vereinfacht, das öffentliche Beschaffungswesen, die Landwirtschaft, der Land- und Luftverkehr teilweise geöffnet, die Forschungszusammenarbeit vereinfacht, das Prinzip der Personenfreizügigkeit vertraglich vereinbart.
Die Personenfreizügigkeit ist der meist diskutierte Punkt dieses Pakets von 7 Verträgen. Seit dem Ja zur sogenannten Masseneinwanderungsinitiative der SVP Anfang 2014 gibt es ein Problem.
Da haben wir sicher einen rechtlichen Konflikt, falls wir diese neue Verfassungsbestimmung umsetzen, so wie sie von der Initiative ursprünglich gemeint war. Man muss vielleicht umgekehrt anfangen und sagen, mit diesen Abkommen hat sich die Schweiz bis zu einem gewissen Grad dem Binnenmarkt der Europäischen Union angeschlossen. Das wichtigste Element ist, wie Sie sagen, die Personenfreizügigkeit. Und das bedeutet, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens die Gleichstellung gilt von Schweizer Bürgerinnen und Bürgern und ausländischen EU-Bürgerinnen und Bürgern. Und dem widerspricht natürlich die Initiative voll und ganz. Sie sagt ja, dass man beschränken sollte, dass man Höchstzahlen und Kontingente einführen sollte, dass man einen Schweizer Vorrang einführen sollte. Und das ist alles mit einem Personenfreizügigkeitsprinzip nicht vereinbar. Insofern ist hier ein Konflikt angelegt, der aber erst zum Tragen kommt, wenn das Ganze auch umgesetzt wird.
Die 7 Verträge der bilateralen 1 hängen zusammen. Lehnt die EU die Schweizer Vorschläge zur Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative ab, könnte sogar das Gesamtpaket kippen. Das sei jedoch kein Automatismus, sagt Christa Tobler. Eine Vertragspartei müsste kündigen.
Dass die EU kündigt, ist relativ unwahrscheinlich, weil sie ja eigentlich findet, wir haben einen Vertrag und an den sollte man sich halten. Dass die Schweiz kündigt, das ist nicht im Interesse des Landes. Wenn es so weit kommen würde, es ist nicht völlig ausgeschlossen, dann wäre es tatsächlich so, dass dieses erste Paket automatisch dahin fällt. Wenn ein Abkommen gekündigt wird, sind die anderen 6 Monate später automatisch außer Kraft. Für die anderen ist es dann ein Automatismus. Das erste muss gekündigt werden. Ob es soweit kommt, das ist eine politische Entscheidung. Ich kann das nicht beurteilen. Man geht davon aus, dass die wirtschaftlichen Folgen sehr, sehr, sehr spürbar wären für das Land. Aber Sie wissen, diese Frage ist umstritten. Es gibt Gutachten in die eine Richtung und Gutachten in die andere Richtung. Wie immer sind solche Fragen schwer, wirklich konkret abzuschätzen.
Sicher ist, dass die politischen Folgen einer Kündigung der bilateralen 1 schwerwiegen würden.
Weil wir ja eben mitten in Westeuropa sind und wirtschaftlich enorm stark verflochten, vor allem mit unseren Nachbarregionen. Und weil es hier um Themen geht, welche die einzelnen Länder ja nicht individuell mit der Schweiz lösen wollen, sondern eben gemeinsam als EU, wäre das sehr, sehr, sehr schwierig.
Sind die bilateralen 1 einfach ein Beispiel des seit Jahrzehnten anhaltenden Trends zu Freihandelsabkommen und Liberalisierung?
Da muss man vielleicht unterscheiden. Wenn es um die Waren geht, um den Güterverkehr, dann haben wir ein Abkommen von 1972. Das ist lange von vor den bilateralen Eins. Die bilateralen Eins sind 7 weitere Abkommen und dazwischen wurden auch noch andere geschlossen, die eben, wie Sie schon sagten, verschiedene Themen ansprechen. Nochmals aus der Sicht der EU besteht die größte Errungenschaft aus ihrem Binnenmarkt. Das ist ein Raum von heute 28 Ländern, die eben wirtschaftlich zusammenarbeiten und wo der wirtschaftliche Austausch von Waren, Personen, Dienstleistungen, Kapital sehr stark vereinfacht wird. Und die Schweiz hat sich mit diesen Abkommen bis zu einem gewissen Grad diesem Binnenmarkt angeschlossen. Das ist das, was eigentlich die Kernaussage für die wirtschaftlichen Abkommen ist. Es macht für unsere Wirtschaft und für unseren Wohlstand die Sache einfach sehr viel leichter, als wenn wir nicht bis zu einem gewissen Grad dabei wären.
Gewinn aus den bilateralen Eins für die Schweiz also, die Teilnahme am europäischen Binnenmarkt. Und der Verlust?
Es ist immer das Gleiche. Wenn man mit anderen zusammenarbeitet, dann entscheidet man nicht mehr vollständig allein. Das ist genau gleich bei menschlichen Beziehungen. Entscheide ich mich für einen Partner, habe ich vielleicht viele andere ausgeschlossen. Das ist hier genau das Gleiche. Wenn immer man zusammenarbeitet, hat man eben beschlossen, nicht für sich ganz alleine zu entscheiden, sondern zusammen. Das hat Vorteile, das hat unter Umständen auch Nachteile. Man wägt ab und man hat in unserem Fall gefunden, dass die Vorteile doch eben sehr, sehr stark überwiegen, weil alleine existieren in Europa als kleines, stark verflochtenes Land, das scheint mir wirklich unrealistisch heutzutage.
Beispiel 3. Der Schengen- und der Dublin-Vertrag. Sie gehören zum Paket der bilateralen 2 zwischen der Schweiz und der EU. Unterzeichnet durch die Schweiz im Herbst 2004, 2005 in einer Volksabstimmung knapp angenommen. Die Teilnehmerstaaten schaffen systematische Kontrollen an ihren Binnengrenzen ab. Sie gehen gemeinsam gegen Kriminalität vor und führen das Schengener Informationssystem SIS ein, das zurzeit 45 Millionen Datensätze zu Gegenständen und Personen enthält. Sie betreiben eine gemeinsame Visapolitik und beteiligen sich an der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Das Dublin-Abkommen legt fest, dass für ein Asylgesuch der Ersteinreisestaat zuständig ist.
Warum regeln Länder solche nationalstaatlichen Kernaufgaben gemeinsam?
Die ursprüngliche Überlegung war wiederum eine wirtschaftliche. Man wollte innerhalb dieses erwähnten Binnenmarktes den Austausch noch einmal erleichtern, indem nicht dauernd diese zeitraubenden und mühsamen Grenzkontrollen stattfinden würden. Man hat deswegen in der EU damals beschlossen, nicht alle machen mit, aber ein großer Teil, man hat beschlossen, dass man diese Binnengrenzenkontrollen abschafft und dafür die Außengrenzenkontrollen gemeinsam und verstärkt ausübt. Es ist nicht zwingend, das zu tun. Wir haben auch überlebt, bevor es Schengen gab. Aber es ist aus bestimmter Perspektive sehr nützlich. Und jetzt für die Schweiz ganz konkret ist es besonders nützlich für die Tourismusbranche. Wir sind stark abhängig von Leuten, die von außen unser Land besuchen. Und es gibt im Schengen-Raum das sogenannte gemeinsame Schengen-Visum. Das heißt, wenn jemand, der ein Visum braucht, nach Europa kommt und ein Schengen-Visum hat, kann diese Person frei im ganzen Schengen-Raum reisen. Und dazu gehört auch die Schweiz. Müsste sie jedes Mal ein neues Visum beantragen, könnte das den Entscheid beeinflussen, ob die Person jetzt auch noch zu uns auf Besuch kommt oder nicht.
Das Schengen- und das Dublin-Abkommen sind Ausnahmen, sogenannte dynamische Abkommen. Die EU-Institutionen entwickeln den Vertragstext weiter und die Schweiz muss die Neuerungen übernehmen.
Was wäre jetzt, wenn wir einmal Nein sagen würden? Das Abkommen, das Schengen-Abkommen sagt, wenn wir letztlich Nein sagen, dann ist die ultimative Konsequenz die, dass das Abkommen als beendet angeschaut wird.
Auch bei diesen Verträgen liege ein Scheitern nicht im Interesse des Landes, sagt Christa Tobler, Professorin für Europarecht an der Universität Basel und in Leiden in den Niederlanden. Auch diese Abkommen bilden ein Paket. Fällt das eine, fällt auch das andere. Das hätte Folgen. Die Schweiz würde zum Reserveland der Migrationsbewegungen.
Es ist ja so, dass nach dem Dublin-System für bestimmte Formen von Einwanderung eben immer das Erstland dasjenige ist, das für das Verfahren zuständig ist. Nur für das Verfahren, nicht zwingend, dass die Leute dann alle dort bleiben. Und wenn wir das eben nicht hätten, wenn wir da nicht dazu gehören würden, dann könnten die Leute, die von außen kommen, überall in Europa mal ein Gesuch stellen und in der Schweiz dann auch noch eines.
Zusammenarbeit sei notwendig. Kein Einzelstaat könne etwa im Bereich Migration allein seine Politik durchsetzen.
In der EU und auch in einem Zusammenhang, wo die Schweiz mitmacht, gilt eigentlich immer das gleiche Prinzip. Man arbeitet in Gruppen. Ein kleinerer Staat ist umso mehr darauf angewiesen, eben mit anderen zusammen eine Koalition zu bilden. Er kann ganz alleine sicher nicht etwas verändern. Aber auch ein ganz großer Staat kann rechtlich gesehen nicht einfach Regeln durchdrücken. Das sehen wir jetzt in den ganzen letzten Monaten, wo die Europäische Kommission versucht hat, Umverteilungsschlüssel zu definieren, was dann immer am Widerstand der Staaten eigentlich gescheitert ist. Mit anderen Worten, in einem solchen Bereich muss man zusammenarbeiten. Es geht nur, wenn mehrere zusammen etwas wollen. Es reicht nicht, dass ein Einzelner einfach dagegen ist oder etwas anderes will. Da lässt sich nichts durchsetzen.
Selbst ein mächtiger Staat kann also die Regeln nicht allein bestimmen. Das Völkerrecht schützt also die kleineren und schwächeren Staaten vor den stärkeren.
Das würde ich auch so sehen, weil sie dann gerade im Verbund mit anderen zusammen eben eine gewisse Stärke ausüben können, wenn sie, wie gesagt, Partnerinnen und Partner finden, welche mit ihnen zusammenarbeiten wollen. Das ist überhaupt der Kern einer internationalen Zusammenarbeit, dass man eben nicht alles alleine macht oder tun will, sondern dass man zusammenarbeitet.
Und das diene der Stabilität und der Rechtssicherheit und damit auch unserem Wohlstand, sagt die Europarechtlerin.
Ein Land in unserer Position auf dem europäischen Kontinent kann meiner Meinung nach nicht abseits stehen.
Ein kleines Land auf einem kleinräumigen Kontinent muss mit seinen Nachbarn zusammenarbeiten. Das sagt die Europarechtlerin Christa Tobler im Beitrag von Raphael Zehnder. Völkerrecht, was ist das eigentlich? Das fragen wir heute in Kontext. Und die Frage ist aktuell, weil mit einer Initiative der SVP eine Vorlage auf dem Tisch liegt, die Landesrecht vor Völkerrecht stellen will. Die sogenannte Selbstbestimmungsinitiative. Sie hat dabei vor allem eine Konvention und eine Institution im Visier. Die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Helen Keller, Professorin für Staats- und Völkerrecht an der Universität Zürich, ist Richterin an diesem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Sie ist also einer dieser fremden Richter, gegen die sich die Selbstbestimmungsinitiative in Position bringt. Christoph Keller hat sie getroffen.
Ich habe einen Eid abgelegt, dass ich die Menschenrechte, so wie sie verankert sind in der Europäischen Menschenrechtskonvention, so wie sie definiert sind in der Rechtsprechung des Gerichtshofes, dass ich diese nach bestem Wissen und Gewissen anwende.
Das ist Helen Keller, die ich in ihrem Büro an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich traf. Aufgeräumtes, helles Büro, die Wände bis oben voller Bücher. Helen Keller, die bekräftigt:
Ich bin den Menschenrechten verpflichtet. Das ist meine Aufgabe, bei jedem Fall in mich zu gehen und zu fragen, wozu verpflichten mich die Menschenrechte?
Sie hat ein gewinnendes, strahlendes Lächeln. Ihr Auftritt ist bestimmt. Helen Keller, die in Luzern den Lehrstuhl für öffentliches Recht einnahm, als sie gerade mal 40 Jahre alt war, die 4 Jahre später in den Menschenrechtsausschuss der UNO gewählt wurde, und 2 Kinder hat sie auch großgezogen, neben Forschungsaufenthalten in Heidelberg, in Straßburg, in Oslo. Seit 2011 ist sie Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, eine von derzeit 47 Richterinnen und Richter. Helen Keller urteilt als Einzelrichterin, als Richterin in einer der Kammern und als Richterin in der Großen Kammer des Gerichtshofs.
Wir verurteilen niemanden, auch keinen Staat, sondern wir stellen fest, die Menschenrechte sind verletzt worden oder nicht.
Darauf legt sie Wert, dass in den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte keine Verurteilung liegt.
Also wir sagen nicht, der Staat Belgien hat vorsätzlich diese und diese Menschenrechte verletzt und wir verurteilen, sondern wir stellen fest, hier sind die Menschenrechte verletzt worden. Es verlangt aber eben nicht Absicht oder böser Wille, sondern wir versuchen relativ neutral festzustellen, hier ist etwas schief gelaufen aus der Sicht der Menschenrechte.
Feststellen relativ nüchtern, das heißt, urteilen nach den Vorgaben des Rechts.
Die Fakten sind meistens klar. Unklar ist, was die Rechtsfolgen sind.
Rechtsfragen, Rechtsfolgen, die, und darauf legt Helen Keller ebenfalls Wert, komplex sind und nicht, wie manche Exponenten der SVP glauben machen wollen, politisch motiviert sind. Vielmehr wird gefragt:
Gibt es einen europäischen Konsensus in dieser Frage oder ist ein Minimal Standard wirklich verletzt worden? Das sind häufig neue Fragen, beispielsweise Leihmutterschaft.
Leihmutterschaft, die nicht überall in allen Ländern Europas zugelassen wird. Da stellt sich die Frage, beispielsweise, was geschieht, wenn ein Paar mit einer Leihmutterschaft von einem Land ins andere zieht?
Wenn diese Eltern zurückkommen, zum Beispiel in ein Land, das die Leihmutterschaft nicht akzeptiert, was passiert dann?
Der internationale Schutz der Menschenrechte, einer der großen Felder des Völkerrechts, betont Helen Keller. Dieser internationale Schutz sei nichts Statisches, sei nichts, was ein für alle Mal gegeben ist. Und ein Gericht wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sei denn auch Teil einer großen, einer weit umfassenderen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.
Die Menschenrechte werden von jeder Generation wieder neu verhandelt. Und man muss schauen, dass man das, was man erreicht hat, dass man da nicht zu sehr, ja, wie soll ich sagen, Rückschritte zulässt. Das, denke ich, ist eines der großen Probleme der heutigen Generation.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, geschaffen im Jahr 1959, 6 Jahre nach Inkrafttreten der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dieser Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bedeutet denn auch mehr als nur die Erschaffung eines neuen Gerichts. Er hatte und hat auch großen symbolischen Wert dafür, dass man die Menschenrechte gesamteuropäisch hochhalten und auch durchsetzen will.
Man war sich nach dem Zweiten Weltkrieg noch nie so einig wie eben damals, dass man den Staaten eine gewisse Souveränität wegnehmen wollte, damit man die Menschen auf der nationalen Ebene besser schützen könnte.
Wegnahme von Souveränität, um die Menschen besser zu schützen.
Und das hat ermöglicht beispielsweise, dass die Europäische Menschenrechtskonvention verabschiedet worden ist, aber auch die beiden UNO-Pakte sind eine Folge dieser schrecklichen Erfahrung im Zweiten Weltkrieg.
Eine Erfahrung, die auch den Anstoß gab für andere Konventionen und Bestimmungen zum Schutz von Menschen vor Unbill, vor Verfolgung.
Ein anderer Fortschritt ist die Flüchtlingskonvention. Auch da haben wir im Zweiten Weltkrieg gesagt, wir dürfen die Türen nicht mehr verschließen, wenn Menschen auf der Flucht sind. Wir dürfen sie nicht einfach unbesehen zurückschicken. Und auch da, denke ich, sind wir im Moment an einem Wendepunkt, wo wir schauen müssen, dass wir das, was wir erreicht haben in den 50er und 60er Jahren, dass wir an dem festhalten und nicht, weil es im Moment sehr viele Flüchtlinge gibt, einknicken und sagen, ja, die schicken wir einfach wieder zurück. So schlimm kann es ja nicht sein.
Helen Keller hat es gesagt, wir sind heute an einem Wendepunkt. Was einst als absoluter Minimalstandard galt, der Gedanke der Menschenrechte, wird heute in Frage gestellt. Von einer Partei wie der SVP, aber nicht nur. Wie ist es so weit gekommen, will ich von Helen Keller wissen, dass sie sagen muss:
Ich glaube, wir haben im Moment harte Zeiten für die Menschenrechte.
Wie ist es so weit gekommen? 3 Gründe nennt sie die Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Wenn wir das nochmals historisch ansehen, die Zeit der großen Kodifikationen, die ist wahrscheinlich zu Ende. Wir haben jetzt etwa 8, 9 große Konventionen auf der UNO-Ebene. Wir haben diese wichtige Europäische Menschenrechtskonvention mit verschiedenen Zusatzprotokollen auf europäischer Ebene. Aber das Harte ist jetzt, dass wir das wirklich umsetzen.
Umsetzen, das heißt auch dranbleiben. Gerade auch in schwierigen Zeiten, sagt Helen Keller und nennt den 2. Grund, weshalb die Menschenrechte heute unter Druck geraten.
Es geht global, sage ich jetzt mal, der Wirtschaft wahrscheinlich einigermaßen gut, aber sicher in Europa, in Nordamerika stagniert das. Und wenn es enger wird, dann wird es ganz besonders viel enger für die Menschenrechte.
Das heißt ganz konkret?
Es ist an und für sich schon nicht immer so populär, sich für bessere Schulen, humanere Gefängnisse einzusetzen. Aber wenn es weniger Geld hat, dann macht sich keine Regierungspartei populär mit dem Vorschlag, wir bauen jetzt ein neues, besseres, schöneres Gefängnis.
Und schließlich als dritten Grund: Es gibt im Zuge nationalistischer Strömungen in Europa ein allgemeines Unbehagen gegenüber den europäischen Institutionen. Ein Unbehagen, das nicht nur in der Schweiz spürbar sei, sagt Helen Keller und ergänzt, dass Kritik an diesen Institutionen auch verständlich sei.
Schwieriger wird es, wenn diese Kritik so fundamental wird, dass das ganze System in Frage gestellt wird. Wenn es heißt, wir akzeptieren die Rechtsprechung des Gerichtshofes nicht mehr, dann wird das System in Frage gestellt. Oder wenn es heißt, wir haben die EMRK nicht mehr nötig, wir können die auch kündigen.
Helen Keller wird nachdenklich im Verlauf unseres Gesprächs. Und nachdenklich wird sie vor allem, als wir auf ein Land zu sprechen kommen, auf eines der 47 Länder, die den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anerkennen und auch tragen, auf die Schweiz. Sie wird nachdenklich, als wir auf die Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter» zu sprechen kommen, und zwar ganz grundsätzlich.
Aber ich glaube, mit dem Initiativrecht haben wir ein echtes Problem.
Ein echtes Problem, sagt Helen Keller, weil in Sachen Initiativen in der Schweiz ein Kompetenzdurcheinander herrsche.
Der Gerichtshof wird ja häufig etwas diskreditiert mit dem Schlagwort «fremde Richter». Aber wenn wir dieses Initiativrecht ansehen, dann haben wir hier ein riesiges Problem.
Das Problem nämlich, dass das Parlament über die Gültigkeit von Initiativen in eigener Sache entscheide, und zwar
vor allem, wenn die Initianten von einer Partei kommen, die die Mehrheit stellt in den Räten oder die Mehrheit bilden kann in den Räten, dann ist der Entscheid wirklich in eigener Sache. Und da haben wir ein ganz großes Problem.
Das Problem, dass mit einer ganzen Reihe von Verfassungsbestimmungen, die in Sachen Menschenrechte problematisch sind, die Verfassung unterwandert wird, sagt Helen Keller.
Die Konsequenz ist, dass wir das eigene verfassungsmäßige Recht, die Vorgaben, wann ist eine Initiative gültig, wann nicht mehr einhalten, so unser Initiativrecht unterwandern. Und damit die Verfassung.
Verfassungsinitiativen, die sich gegen Menschenrechte, gegen geltende Bestimmungen des Völkerrechts richten, sie stellen das System des internationalen Menschenrechtsschutzes in Frage, aber sie unterhöhlen auch das Initiativrecht an sich, sagt Helen Keller.
Ich glaube, das Initiativrecht ist eines der schönsten, kreativsten Rechte, das wir Schweizerinnen und Schweizer haben.
Und sie betont:
Das sollten wir nicht kaputt machen.
Denn es gehe nicht an, meint sie, problematische Initiativen zur Abstimmung zu bringen mit dem Argument, sie würden nicht gegen zwingendes Völkerrecht, gegen das Jus Cogens verstoßen. Zu eng gedacht sei das, zu restriktiv.
Die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts, das ist, wenn wir das Völkerrecht sehen, wenn wir eine große Pyramide haben, nur ein ganz, 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 ganz kleiner Teil.
Das Folterverbot gehört dazu und weiter.
Non refoulement. An dem ist bisher eine der Initiativen gescheitert. Aber ansonsten ist das Jus Cogens eine sehr, wie soll ich sagen, eine so kleine Kontrolle, dass das vor allem im Menschenrechtsbereich wenig hergibt.
Das Argument, eine Initiative sei ungültig, weil sie gegen das zwingende Völkerrecht verstoße, das sei zu eng gedacht. Wer aber soll in Zukunft entscheiden, ob eine Initiative gegen Völkerrecht verstößt und vor allem gegen die Menschenrechte? Soll die Schweiz, analog zu anderen europäischen Ländern, ein Verfassungsgericht einrichten, frage ich Helen Keller.
Ja, auf alle Fälle. Das würde den Rechtsstaat stärken in der Schweiz. Es würde natürlich auch die Gerichte stärken, das Bundesgericht. Und Ich fände das eine gute Sache, vor allem auch im Diskurs um die Menschenrechte.
Denn die Menschenrechte gehörten nicht in die Hände der Politik. Ein Verfassungsgericht, sagt Helen Keller, würde Anliegen rund um die Menschenrechte dort ansiedeln, wo sie hingehören, in die Hände der Justiz.
Das würde etwas Druck wegnehmen von der Politik. Es gäbe natürlich auch mehr Druck in Lausanne. Aber es wäre wichtig, dass gewisse Entscheide von der Justiz gefällt werden, weil es eben um Rechtsfragen geht und nicht nur einfach rechtspolitische Fragen.
Keine Revolution wäre das, sagt Helen Keller, aber ein Fortschritt. Denn heute schon urteilt das Bundesgericht über Menschenrechtsfragen.
Wir müssen da schon sehen, dass das Bundesgericht seit seiner Rechtsprechung im PKK-Entscheid eigentlich gesagt hat, wir, das Bundesgericht, wir wenden die Menschenrechte an, selbst wenn es Bundesgesetze gibt, die dagegen verstoßen, wenn es eine etablierte Rechtsprechung gibt.
Und das heißt?
Das heißt, das Bundesgericht hat im Bereich der Menschenrechte eine de facto Verfassungsgerichtsbarkeit seit rund 15 Jahren.
Ein Verfassungsgericht für die Schweiz, sagt Helen Keller. Ein solches Gericht würde ein Argument zumindest entkräften. Das Argument, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte spiele sich zum Hüter der Menschenrechte auch für die Schweiz auf. Man hätte es dann tatsächlich selber in der Hand, dafür zu sorgen, dass die Menschenrechte eingehalten und nicht außer Kraft gesetzt werden, nicht von Bundesgesetzen, aber auch nicht von Volksinitiativen. Ein Verfassungsgericht für die Schweiz, das, mit eigenen Richtern bestückt, über die Wahrung der Menschenrechte wacht. Bis es soweit ist, bleibt diese Aufgabe in letzter Instanz dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vorbehalten. Und Helen Keller formuliert es so:
Das tut der Gerichtshof und das ist auch seine Aufgabe. Und wir haben im Gegensatz zu den Politikern und auch zu den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern haben wir einen Eid abgelegt. Wir haben auch eine gewisse Distanz. Wir sind unabhängig. Wir können nicht abgesetzt werden, weil wir zugunsten der Menschenrechte entschieden haben. Das ist unser großer Vorteil.
In dieser absoluten Unabhängigkeit liege die große Chance.
Das heißt nicht, dass jeder Entscheid sakrosankt ist und die absolute Wahrheit darstellt. Aber die Chance, dass der Gerichtshof sich zu Recht für die Menschenrechte ausspricht, die ist sehr viel größer als bei politischen Organen.
Helen Keller, sie ist Professorin für Staats- und Völkerrecht an der Universität Zürich und seit 5 Jahren Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Mit ihr sprach Christoph Keller. Sie hören Kontext zu Fragen und unterschiedlichen Perspektiven auf das Völkerrecht. Wie unabhängig von europäischen oder internationalen Strukturen kann ein kleines Land wie die Schweiz politisieren? Beziehungsweise was würde das heißen, wenn die Schweiz die Menschenrechtskonvention EMRK kündigen würde? Die SVP und ihre Selbstbestimmungsinitiative würde eine solche Kündigung in Kauf nehmen. Die nötigen Unterschriften hat sie zusammengebracht, die Initiative aber noch nicht eingereicht. Raphael Zehnder, Sie sind verantwortlich für diese Sendung. Warum sitzen eigentlich keine Vertreter dieser Partei jetzt hier im Studio bei uns?
Ja, ursprünglich hatten wir das vor, ein Streitgespräch zwischen einem SVP-Vertreter und einem Völkerrechtler oder einer Völkerrechtlerin. Aber das hat sich in zweierlei Hinsicht als schwierig erwiesen, sodass ich schließlich umgeplant habe.
In welcher Hinsicht schwierig?
Ja, erstens von Seiten der SVP, die sich ja zum Thema fremde Richter und auch zum Thema Europa mehr als nur sporadisch äußert. Ich schrieb per E-Mail 2 SVP-Nationalräte an, legte ihnen den Aufbau und die Fragestellung der Sendung dar und fragte sie an, ob sie an der geplanten Diskussion mitmachen wollen. Beide diese Nationalräte gehören dem Initiativkomitee der genannten Initiative an. Der eine beantwortete meine Mails leider nicht und reagierte auch nicht auf einen Anruf auf sein Mobiltelefon. Der andere sagte mir telefonisch ab mit der Begründung, er wolle in diesem Setting nicht auftreten. Dann habe ich eine Anfrage an das Generalsekretariat Generalsekretariat der SVP gestartet. Ich bat darum, mir doch innerhalb einer knappen Woche gesprächswillige Parlamentarier der Partei zu nennen. Und auch von dieser Seite gab es keine konkreten Angaben und die Antwortmail kam erst noch eine Woche zu spät.
Ja, und einen Völkerrechtler für die geplante kontroverse Diskussion, den hätten Sie gefunden?
Ja, auch da erhielt ich nur Absagen und aus den Begründungen hörte ich deutlich heraus, dass man Diskussionen mit Vertretern der SVP lieber aus dem Weg gehen möchte.
Also ein schwieriges Unterfangen. Welches Fazit ziehen Sie daraus, Raphael Zehnder?
Dass man ab einem bestimmten Punkt offenbar nicht mehr miteinander diskutieren will. Für die Debattenkultur in diesem Land, denke ich, ist das kein gutes Zeichen. Das ist Ausdruck des verhärteten politischen Klimas im Land.
Raphael Zehnder, danke schon mal für diese Information. Wir werden ja am Schluss der Sendung dann noch einmal auf die Situation in der Schweiz zurückkommen. Schauen wir nun aber über den Schweizer Tellerrand hinaus nach China. Das Land der Mitte ist in einer grundsätzlich anderen Situation als die Schweiz, allein schon deshalb, weil China viel, viel größer ist. Zum Vergleich, in der europäischen Nation leben rund 510 Millionen Menschen, verteilt auf 28 Staaten. In China sind es fast dreimal mehr, vereint in einem Land. Doch alle diese vielen Menschen werden eigentlich genau gleich geschützt durch die grundlegenden Menschenrechte. Der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte, bei uns besser bekannt als UNO-Pakt II, haben fast alle Staaten ratifiziert. Mit einer großen Ausnahme. China. Aus Shanghai, Martin Aldromandi.
Das Recht auf Leben, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Redefreiheit oder das Recht auf die Teilnahme an politischen Wahlen. Alles grundlegende Menschenrechte, die im UNO-Pakt II vor bald 50 Jahren festgehalten wurden. Ratifiziert haben den völkerrechtlichen Vertrag bis heute 168 Staaten. Es gibt nur noch wenige Ausnahmen, darunter Kleinststaaten wie die Inseln Nauru oder Palau im Südpazifik und autoritäre Staaten wie Saudi-Arabien oder Kuba. Und China, das Land mit den 1,3 Milliarden Einwohnern, hat den völkerrechtlichen Vertrag zwar unterzeichnet, ihn aber bis heute nicht ratifiziert. Jura-Professor Guan Tianqiang der Huadong-Universität in Shanghai forscht und lehrt zu internationalen Verträgen. Der UNO-Pakt II gehört zu seinem Spezialgebiet. Es sind gleich mehrere Artikel im Pakt, die im Widerspruch zu Chinas Gesetzen stehen. Zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung oder das Recht, sich friedlich zu versammeln. Wenn in China jemand damit die nationale Sicherheit ernsthaft gefährdet, wird er nicht nur strafrechtlich verfolgt, sondern ihm können danach auch noch die politischen Rechte entzogen werden. Und eine echte Versammlungsfreiheit oder das Recht auf freie Meinungsäußerung gibt es in der Praxis in China ohnehin nicht. Denn wer die nationale Sicherheit gefährdet, das entscheidet der Staat und damit die kommunistische Partei. Auch das Recht auf freie Wahlen ist in China nicht gegeben. Die chinesischen Bürger und Bürgerinnen können weder den Volkskongress noch die Regierung wählen. Es gibt noch weitere Artikel im Pakt, die der chinesischen Regierung nicht passen. Zum Beispiel jener Artikel, der unter anderem die Kriegspropaganda verbietet. Ich verstehe den Artikel so, dass es vor allem um Kriege zwischen Staaten geht. Diese Art von Kriegspropaganda soll verboten werden. Wenn es aber um kriegerische Konflikte im Inland geht, dann passt dieser Artikel nicht zu China. Wir haben auch noch Taiwan, das zu China gehört. Die Insel Taiwan hat zwar ihre eigene Regierung und freie Wahlen, wird von Peking aber als Teil der Volksrepublik gesehen. Das langfristige Ziel Chinas ist denn auch eine Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland. Und dazu hält sich China auch das Recht vor, militärisch einzugreifen. Und so hat China den UNO-Pakt II bis heute nicht ratifiziert. Dabei hat China den Pakt Ende der 90er Jahre unterzeichnet. Weshalb eigentlich, wenn es ihn ja doch nicht ratifiziert? China wolle sich damit durchaus in Richtung internationale Menschenrechtsstandards bewegen, sagt Professor Guan, und natürlich auch sein Ansehen im Westen verbessern. Nach der Unterzeichnung habe man aber festgestellt, wie schwierig die Umsetzung des Vertrags wirklich sei. Als Akademiker, der sich auch mit völkerrechtlichen Verträgen, mit Menschenrechten befasst, bin ich für eine Ratifizierung. Solange China seine Verfassung und Gesetze mit dem Pakt aber nicht in Einklang bringt, macht eine Ratifizierung keinen Sinn. Das beste Beispiel ist wohl Nordkorea. Der totalitäre Staat hat den UNO-Pakt 2 unterzeichnet und sogar ratifiziert. Was das Regime in Pyongyang freilich nicht daran hindert, die Menschenrechte mit Füßen zu treten. Irgendwann werde China den Pakt ratifizieren, ist Guan Xianqiang überzeugt. Wann genau, sei aber völlig offen. Und so bleibt ausgerechnet das bevölkerungsreichste Land der Erde bis auf Weiteres von den Rechten und Freiheiten im UNO-Pakt 2 ausgeschlossen.
In China geht also Landesrecht über Völkerrecht, so die Ausführungen von Martin Aldrovandi, SRF-Korrespondent in China. Ja, und wie sieht es denn nun in den USA aus? In den Vereinigten Staaten von Amerika leben über 300 Millionen Menschen. Auch die USA ist eine Großmacht und eine, die extraterritoriale Regulierungsgelüste hat. Nun ja, als gewöhnlicher Schweizer Steuerzahler kennen wir sie, weil der Steuererklärung stets ein Formular beiliegt zu Handen der US-Steuerbehörden. Doch was bedeutet das in den USA nun für das Verhältnis von Völkerrecht und Landesrecht? Wie wird da abgewägt? Beat Zoltermann, SRF-Korrespondent aus Washington, gibt einen Eindruck.
Eine namentliche Abstimmung im US-Kongress.
Mr. Heinrich, no. Mr. Barrasso. Aye. Mr. Coates.
Jeder Politiker und jede Politikerin wird einzeln aufgerufen. Aye steht für Ja und No für Nein.
Aye. Mr. Toomey. Aye.
Viel öfter hört man aber gar nichts, wenn der Kongress seine Vorlage verabschiedet. Die Politikerinnen und Politiker stimmen den Gesetzen nämlich stillschweigend zu. Das ist die Regel und natürlich nicht nur fürs Radio, weit weniger spektakulär. Bis es soweit ist, muss auch im amerikanischen Gesetzgebungsprozess viel berücksichtigt werden. Nicht jedoch, ob ein nationaler Erlass im Einklang mit internationalen Verpflichtungen steht. Das hat damit zu tun, dass in den USA die nationale Rechtsordnung grundsätzlich den Vorrang genießt.
In the United States there's a fairly clear pecking order. The US Constitution is first and foremost. After that, it is sort of a jockeying for position between international law and domestic law, depending in part on which came last.
Die Hackordnung sei klar, sagt Rechtsprofessor Edward Swain von der George Washington Universität. Die US-Verfassung komme immer zuerst. Danach folgten je nach Situation die nationalen Gesetze oder das Völkerrecht. Das Völkerrecht, in den Vereinigten Staaten also bloß ein Recht unter vielen. Keines, das über allen anderen Regeln steht. Diesen Platz nimmt die nationale Verfassung ein. Wenigstens in der Theorie, sagt Edward Swain.
But in practice, Congress very often avoids international conflict because they're advised to do so.
In der Praxis versucht auch der US-Kongress, Konflikte mit dem Völkerrecht zu vermeiden. Das Außendepartement berät die Politikerinnen und Politiker etwa, sagt ihnen, worauf sie beim Formulieren der Paragraphen achten müssen. Und auch die Gerichte berücksichtigen das Völkerrecht so gut wie möglich, wenn sie nationales Recht auslegen.
For interpreting national statutes so as to make them more consistent with international law.
Aber es kommt vor, dass das Recht in den USA im Widerspruch mit völkerrechtlichen Verpflichtungen steht. Die Todesstrafe als grausame und ungewöhnliche Bestrafung ist dafür ein klassisches Beispiel. Die Vereinigten Staaten treten außerdem internationalen Abkommen nicht bei, wenn das nationale Recht es schwierig macht, die Verpflichtungen aus dem Abkommen einzuhalten. Und die Supermacht USA hat auch keine Hemmungen, ihr eigenes Recht auf die internationale Ebene zu hieven, es also weltweit auszudehnen. Am bekanntesten ist diese extraterritoriale Wirkung beim Steuerrecht. US-Steuerpflichtige, und das sind nicht nur US-Bürger, müssen ihr gesamtes Einkommen in den Vereinigten Staaten deklarieren, auch dann, wenn es im Ausland generiert wurde. Die USA können es sich leisten, selbstbewusst aufzutreten und aufs eigene Recht zu pochen. Das Land ist groß, die Wirtschaft wichtig, die anderen müssen sich anpassen. Rechtsprofessor Edward Swain glaubt, dass dies nicht ewig so bleiben wird.
Power waxes and wanes, and the United States will, I think, have to adapt to a system in which it is no longer the sole.
Macht und Einfluss sind nicht statisch, sondern nehmen zu und ab. Die USA sind in Zukunft nicht mehr die einzige globale Supermacht. Auch sie werden sich anpassen und internationales Recht stärker berücksichtigen müssen.
Flows in international commerce and intellectual property will require that we adapt ourselves.
Noch ist das allerdings nicht der Fall. Und fürs Gesetz, über das am Anfang des Beitrags namentlich abgestimmt wurde, erst recht nicht.
The 60-vote-threshold having not been achieved, the bill is not passed.
Es wurde, wie so oft in Washington, erst gar nicht angenommen.
Theorie und Praxis klaffen auseinander. Beat Zoltermann, SRF-Korrespondent in Washington, über das Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht in den USA. Und nun wieder zurück in die Schweiz. Wir sprechen über das Völkerrecht, ihren Kontext und die in dieser Sendung bereits angesprochene SVP-Initiative «Schweizer Recht statt fremde Richter». Raphael Zehnder, Sie sind Autor dieser Sendung. Woher kommt denn diese rhetorische Figur der fremden Richter?
Aus dem Bundesbrief von 1291. Dort steht sie allerdings in einem anderen Wortlaut. Dort heißt es, die Täler sollen keinen Richter akzeptieren, der nicht unser Einwohner oder Landsmann sei oder der sein Amt gekauft habe. Man lehnte also fremde Richter ab, aber das sei nicht als Auftrag für die Zukunft zu verstehen gewesen. Das sagte mir der emeritierte Basler Historiker Georg Kreis. Mit ihm habe ich mich über diese fremden Richter unterhalten.
Es fällt auf, dass in den folgenden Bundesbriefen und insbesondere im Brief von 1315 diese Formel nicht mehr vorkommt und man eigentlich gar nicht so recht weiß, was damit gemeint ist. Aber es steht im Widerspruch zur Tradition, dass Eidgenossen gerade vom Reich vom Kaiser sich von oben nach unten, also top-down, Gerichtsprivilegien haben geben lassen und dass von daher eigentlich die oberste Gerichtshoheit mindestens vom 16. Jahrhundert an das Reich beansprucht hat.
Die einheimischen Richter, die waren also durch eine äußere Autorität legitimiert. 1648 im Westfälischen Frieden verließ die Eidgenossenschaft dann nominell die Gerichtsbarkeit des Reiches. Georg Kreis sagte mir, das Problem seien aber nicht die fremden Richter gewesen, sondern das Verfahren, das einfach zu teuer und zu kompliziert gewesen sei. Erst im 20. Jahrhundert, nach Jahrhunderten des Schweigens, sei dann die Parole der fremden Richter wieder aufgetaucht.
Und in welchem Zusammenhang?
Ja, in der Auseinandersetzung mit unseren Nachbarn, sagte mir Georg Kreis, und zwar vor allem in den 30er Jahren, als sich die deutsche Schweiz deutlich gegen das Deutsche Reich abgrenzen wollte. Dann habe man nicht mehr über die fremden Richter gesprochen bis in die 60er und 70er Jahre und da ging es dann um die Frage, ob die Schweiz die Europäische Menschenrechtskonvention unterzeichnen solle oder nicht. Sie hat es getan, die Bundesversammlung hat die Konvention 1974 genehmigt, seit jenem Jahr ist sie auch für die Schweiz in Kraft und mit dieser Unterschrift verpflichtet sich die Schweiz darauf, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg zu befolgen. Jeder Unterzeichnerstaat, 47 sind es, hat ja einen eigenen Richter in Straßburg. Es handelt sich also, wie mir Georg Kreis und die Europarechtlerin Christa Tobler sagten, nicht um fremde Richter, sondern um Richter einer gemeinsamen Institution der Mitgliederstaaten des Europarats, zu denen ja seit 1963 auch die Schweiz gehört.
Nun, ein Argument der Initianten der Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter» ist ja, dass das Völkerrecht die Selbstbestimmung der Schweiz einschränke. Stimmt das, Raphael Zehnder?
Ja, in diesem Punkt haben Sie sicher recht, weil wer einen Vertrag eingeht, ist nicht mehr völlig frei, sondern muss den Vertrag einhalten. Aus historischer Sicht muss man sagen, dass die Schweiz wie jeder andere Staat nie völlig souverän in ihren Entscheidungen war. Man war immer eingebunden in ein Netz internationaler rechtlicher Verpflichtungen. Früher waren die einseitiger als heute. Man hatte sich mächtigen Nachbarn zu beugen. Ob die Schweiz früher souveräner war als heute, das lasse sich nicht vergleichen, sagte mir der Historiker Georg Kreis.
weil wir heute in einem Grad von Interdependenz oder internationaler Verflechtung leben, was auch automatisch nach einer gemeinsamen Gesetzgebung ruft. Aber wir können darauf hinweisen, dass die Schweiz, wenn sie souverän auftritt, heutzutage eher und stärker respektiert wird als während Jahrhunderten der früheren Zeiten. Nach Marignano 1515 war die Schweiz während Jahrhunderten so etwas wie ein französisches Protektorat, und das dermaßen, dass sich die Frage, wie souverän, ob souverän, natürlich theoretisch souverän, aber praktisch sich kaum gestellt hat.
Die Globalisierung, also der intensive und internationale Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Personen, hat die Welt zusammenwachsen lassen. Sie hat es nötig gemacht, Angelegenheiten, die mehr als einen Staat betreffen, gemeinsam und supranational zu regeln. Das ist das Anliegen des Völkerrechts. Das ist ja, in dieser Sendung kam das zur Sprache, ganz einfach die Summe des zwischen Staaten vereinbarten Rechts.
Gehen wir noch einmal in die Geschichte zurück. Gab es dann irgendwann früher in der Schweizer Geschichte einen solchen Konflikt zwischen nationalem und eben übergeordnetem Recht?
In gewissem Sinne schon. Es gibt Parallelen zwischen der Gegenwart und der Gründung des Schweizerischen Bundesstaates 1848. Als sich die moderne Schweiz bildete, mussten sich die bisher selbstständigen Kantone ja neu einer übergeordneten Justiz unterstellen, dem Bundesgericht. Die souveränen Kantone traten also Kompetenzen ab an den Nationalstaat. Und der Historiker Georg Kreis sagte mir Folgendes.
Für mich ist heute die Erweiterung von der nationalen auf die supranationale oder internationale Ebene nichts anderes als eine Verlängerung von dem, was im 19. Jahrhundert von der kantonalen Ebene auf die nationale Ebene stattgefunden hat. Tendenziell kann man sagen, in der Schweiz ist fast jeder Richter ein fremder Richter. Und er ist vor allem dann ein fremder Richter, wenn er uns nicht recht gibt. Und wir können ähnliche Sprüche gegen Lausanne hören, wie man es gegen Straßburg hört.
Und Georg Kreis merkte auch an, im Gegensatz zu unseren Nachbarländern habe die Schweiz in ihrer Geschichte der Justiz nie die Stellung eingeräumt, die ihr erlauben würde, die Politik in Schranken zu verweisen. Sogar im absolutistischen Frankreich und in Preußen habe die Justiz Vorrang über die anderen beiden Staatsgewalten genossen, also über die Exekutive und die Legislative. In der Schweiz dagegen gibt es zum Beispiel kein Verfassungsgericht, das Parlament und das Volk sind die oberste Instanz. Das ist ein sehr großer Unterschied zum System in Nachbarländern wie Deutschland oder Frankreich.
Wir haben es gesagt, die Unterschriften für die SVP-Initiative Schweizer Recht statt fremde Richter, also die Selbstbestimmungsinitiative, die sind beisammen. Die Initiative ist aber noch nicht eingereicht. Raphael Zehnder, wie geht es da nun weiter?
Ja, wir wissen noch nicht, wann die SVP ihre Initiative einreicht und ob sie das überhaupt tut. Falls sie sie einreicht, wird es eine breite öffentliche Diskussion über das Verhältnis von Landesrecht und Völkerrecht geben. Wird die Initiative angenommen, sind politische Probleme mit anderen Staaten vermutlich programmiert. Ob diese Initiative nun eingereicht wird oder nicht, es muss in der Schweiz ein Denkprozess einsetzen, ob nicht die Justiz gegenüber der Politik aufgewertet werden sollte, damit sie wirklich zu einer unabhängigen dritten Gewalt im Staat würde. Das ist im Übrigen kein extremes Anliegen, sondern schlicht eine Forderung der Aufklärung.
Das Völkerrecht, was ist das? Sie hörten einen Kontext von Raphael Zehnder mit Beiträgen von Christoph Keller, Martin Aldrovandi und Beat Zoltermann. Produktion dieser Sendung Dagmar Walser, Technik Lukas Fretz, Moderation Monika Scherer. Und morgen bei Kontext. Der Leitwolf unter den Erziehungsberatern Jesper Juhl hat ein neues Buch geschrieben über die liebevolle Führung in der Familie. Einblicke und eine Diskussion dazu morgen um 9 und 18 Uhr on air oder bereits heute Abend ab 18 Uhr online auf srf.ch/kultur.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.